ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Zum ersten Mal tadelloses Elfmeterschießen.
Die Engländer werden immer deutscher. Über die Deutschen hat man ja immer gesagt, sie sind eine Turniermannschaft. Die fangen an zu performen, wenn es um was geht. Und die machen es jetzt genauso wie die Deutschen.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute mit dabei Franziska Hoppen.
Hallo.
Sven Lohmann.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Hier auf der britischen Insel treiben in diesen Tagen die Menschen zwei Themen um: Politik und Fußball. Gute Mischung.
Tolle Mischung.
Bevor wir auf die erste Woche der neuen Labour-Regierung nach der Wahl blicken, erstmal Reaktionen auf den sensationellen Einzug der Engländer ins Finale. Das war ein spannendes Spiel, weil erst Holland in Führung ging. Dann gab es einen Strafstoß für England, wo sich selbst die englischen Fernsehkommentatoren einig waren, dass das eigentlich keiner war. Und dann das herzzerreißende Finale, 90. Minute Wahnsinn. Der Siegtreffer. Wie habt ihr das erlebt?
Ich habe die Küche aufgeräumt, weil ich dachte, die ersten 60 Minuten passiert eh nichts. Und dann fielen diese zwei Tore doch sehr schnell aufeinander. Dann habe ich den Lappen weggelegt und musste zugucken.
Ich habe es zufällig in einem Pub geguckt und dachte, ja, hier musst du bleiben, weil wirklich plötzlich ganz viele kamen mit ihren England-Trikots. Manche hatten sogar eine Fahne über den Rücken gelegt und ich dachte, ach, könnte ja ganz spannend sein. Ich meine, was haben wir von den englischen Fans in den vergangenen Tagen immer gehört über die Nationalmannschaft? Schrecklich, kann man ja nicht mit ansehen, furchtbar. Und das wollte ich mir dann eigentlich angucken und dann die Menschen zu sehen, wie sie dann doch so fröhlich und freudig sind und irgendwie auch erleichtert. Die haben ja auch ein tolles Spiel hingelegt, also da konnten sie an dem Abend dann auch weniger drüber meckern. Aber das war eine ganz tolle Atmosphäre und wenn dann die Lieder angestimmt werden nach dem Spiel, das hat schon was ganz Besonderes.
Ja, ich war hier auch in einem Pub, weil ich berichtet habe und dann eben für den Morgen die Begeisterung einfangen musste mit dem Mikrofon. Und ich war auch irgendwie ganz froh, dass das ein gutes Spiel war und jetzt eben viele auch sagten, ja, wir haben uns da hochgearbeitet im Laufe dieser EM. Ja. Die ersten Spiele, oh Gott, echt Langeweile und viel Kritik und jetzt wollen wir nicht mehr, dass über unsere Mannschaft gemeckert wird, vor allen Dingen nach der tollen Elfmeterleistung im Spiel gegen die Schweiz, wo die Engländer zum ersten Mal tadelloses Elfmeterschießen.
Die Engländer werden immer deutscher. Über die Deutschen hat man ja immer gesagt, sie sind eine Turniermannschaft, die fangen an zu performen, wenn es um was geht und fuchsen sich immer so richtig in ein Turnier rein, sind ja auch gerne beim Elfmeterschießen weitergekommen, ganz anders als die Engländer und die machen es jetzt genauso wie die Deutschen früher, wirklich tadelloses Elfmeterschießen, richtig in dieses Turnier reingefuchst und reingespielt. Ja, und plötzlich stehen sie im Finale.
Habt ihr den Spickzettel gesehen auf der Flasche?
Auf der Flasche,
vom Torhüter? Ja. Das hat vielleicht auch geholfen.
Jens Lehmann, da war doch auch mal was.
Der Zettel, genau. Und ich habe gehört, sie haben einen Atemguru einfliegen lassen. Der hat Atemübungen mit dem Team gemacht, damit sie sich in dieser stressigen Situation nochmal neu fokussieren können. Ich finde, das hat man auch gesehen. Die haben alle wie so Fische an Land nochmal richtig viel Luft geholt.
Ich habe auch, als Harry Kane den Elfmeter geschossen hat, da hat er nochmal so
Atemübungen.
Da konnte
gemacht.
Man so richtig
Erfolgsrezept gefunden. Genau. Guck mal.
Ja, das sieht doch gut aus. Also, wenn du jetzt sagst, Sven, Turniermannschaft, was wird das jetzt am Sonntag?
Gut, ich meine, die Spanier sind die Mannschaft der Europameisterschaft. Die haben tadellos gespielt, tollen Fußball gezeigt, die Deutschen geschlagen. Das ist ein richtiges Brett, aber in so einem Finale weiß man nie. Und gerade weil die Engländer ja quasi von Spiel zu Spiel jetzt stärker geworden sind, kann es schon auch ein Finale auf Augenhöhe sein. Es wäre eine große Überraschung, wenn die Engländer Europameister werden, zum ersten Mal auch seit 1966 einen Titel holen und dann auch noch nicht zu Hause, sondern auch noch in einem fremden Land. Also es könnte viel Historisches passieren und ja, der Fußball lebt ja von Überraschungen. Also ich würde sagen 50-50.
Ich würde es Ihnen auch wirklich wünschen, zumal da ja einige echt junge Spieler dabei sind, Saka, Jude Bellingham, die jetzt so tolle Tore geschossen haben. Und wir hören hier in der BBC immer morgens, die machen das ganz toll, die interviewen immer die Sportlehrer. Die sind ja quasi frisch aus der Schule rausgepurzelt. Und
Ja, was ich vor allen Dingen ja auch ganz bezirzend finde, der Gedanke, wenn die tatsächlich gewinnen, dass dann auf ewig Deutschland mit dem Sieg, dem schon ersten wieder. Sieg seit über 60 Jahren verbunden ist und das vielleicht auch das deutsche Image hier so ein bisschen, so Mensch in Deutschland, da sind wir Europameister geworden, das könnte noch.
Als ich gestern im Pub war, saß ich auch neben einer Gruppe von jungen Männern und der eine kam gerade aus Deutschland, weil er sich da drei Spiele angeguckt hat und hat eigentlich nur positiv über Deutschland gesprochen. Ich war ganz überrascht, weil die Engländer ja ein zwiespältiges Verhältnis zu Deutschland haben, aber er hat ja nun auch die Deutsche Bahn nicht erwähnt. Er hatte jetzt nur über Fußball gesprochen und die Stadien und was er Leckeres gegessen hat und wie nett die Menschen da sind. Ja. Also ich fand es auch nett, dass das Bild von Deutschland sich da aus der Sicht der Engländer verändert hat.
Ja, ich habe auch alles, was ich hier gehört habe, ging in die Richtung wie 2006 Sommermärchen, dass da viel Positives aus Deutschland mitgenommen wurde und die Gastfreundschaft und das alles sehr gelobt wurde. Das kann uns ja immer nur wieder helfen, wenn hier mal das deutsche Klischeebild etwas aufgemöbelt wird.
Genau.
ja, wir werden nächste Woche möglicherweise wieder über dieses Thema kurz sprechen in der einen oder anderen Weise und gucken jetzt auf einen Mann. Ich war eben bei einer Buchvorstellung mit einem Autor, Tom Baldwin, der hat eine Biografie über Keir Starmer, den neuen Premierminister, geschrieben, allerdings natürlich schon bevor er Premierminister wurde. Und er hat eben Keir Starmer verglichen mit Gareth Southgate, dem Trainer der englischen Mannschaft, und sagte so, also von der Persönlichkeit her sind die ja so ein bisschen ähnlich, dass sie sehr zurückhaltend sind, dass sie da irgendwie ihren Plan haben, sich nicht so richtig beirren lassen durch Kritik und so, sondern ihr Ding durchziehen. Und bei Southgate sieht man jetzt, das führt irgendwie zu Erfolg und
Understatement, Overachievement. So wurde mal die Taktik beschrieben von Keir Starmer. Lieber ein bisschen tiefer stapeln und am Ende die Leute überraschen als andersrum.
Ja, und Keir Starmer konnte das Spiel ja gar nicht in voller Gänze sehen, weil er beim NATO-Gipfel in Washington war. Und es hieß, da müssten sie dann auch die Handys abgeben. Es würden aber Zettel reingereicht mit wichtigen Informationen.
Und zwischendrin immer noch mal so ein Fußballergebnis.
Genau.
Ja, genau.
Und dann gab es aber auch Bilder, dass er zusammen mit dem Regierungschef der Niederlande, Dick Schoof, dann doch einige Szenen im Fernseher
und
gesehen
kurz
hat.
Aufsprang in seinem Anzug und sich kurz vergaß.
Oh Gott, ich zeige Emotionen.
Aber sie sind ja auch friedlich auseinandergegangen, weil sie, glaube ich, das Spiel nur bis zum 1-1 zusammengeguckt haben. Also es musste keiner irgendwie mit dem anderen böse sein.
Ja, und danach gab es dann die Begegnung mit Joe Biden und dann fragte einer der englischen Reporter, Chris Mason, is football coming home? Also das ist ja hier der Song, den auch alle singen, und Keir Starmer sagte dann, scheint so. Mhm. Und dann sagte Joe Biden, das liegt alles am neuen Premierminister. Und ich meine, was kann man für ein besseres Urteil nach einer Woche bekommen, als vom US-Präsidenten sogar für den Fußballsieg verantwortlich gemacht zu werden? Die Regierungsbildung ging ganz schnell. Am Dienstag, 5 Tage nach der Wahl, ist das neue Parlament schon zusammengekommen. 650 Abgeordnete, davon mehr als die Hälfte, 335 Neulinge, also so ein bisschen wie erster Schultag, und mehr als 40% Frauen. Das hat es in der Form auch nicht gegeben. Und Franziska, du hast diese Einschulung quasi verfolgt und erzähl doch mal so ein paar Höhepunkte.
Ja, ich finde einmal noch zum Parlament dazu zu sagen, auch ganz interessant, es sind die meisten nicht weißen Abgeordneten diesmal in diesem Parlament, die meisten LGBT-Plus-Abgeordneten und die meisten Abgeordneten, die an staatlichen Schulen waren seit 1979. Also potenziell Menschen, für die es nicht selbstverständlich ist, an dieser Basis der Macht zu sitzen, könnte auch interessante Auswirkungen darauf haben, wie das Parlament in Zukunft arbeitet. Ja, und ich fand es sehr interessant, dieser konstituierenden Sitzung zuzuschauen. Und eins der Highlights war für mich Black Rot. Also alle Mitglieder sitzen auf ihren Plätzen und schnattern und plötzlich bonk, 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 3 Schläge an die Tür und dann ruft jemand, open the door, it's Blackrod. Und rein kommt eine Frau in schwarzen Lackschuhen, schwarze Kniestrümpfe, schwarzes Frack mit einem weißen Stehkragen, dicke Goldkette, und sie trägt einen Ebenholzstab mit goldenem Löwenkopf. Ich schätze, da kommt der Name Blackrod vor. Eine Figur, die seit 650 Jahren Tradition hat im britischen Parlament und jetzt seit ein paar Jahren das erste Mal eine Frau. Und die holt dann den Father of the House Haus ab, also den ältesten dienenden Abgeordneten. Die tappeln dann einmal durchs Haus ins House of Lords, das auch sehr eindrucksvoll aussieht, ein Traum aus Gold und Purpur. Dort treffen sie die Royal Commission, Menschen auch in sehr interessanten Kostümen und Hüten, die dann den Auftrag vom König verlesen, man möge bitte einen Speaker of the House, einen Sprecher wählen, und dann läuft der Father of the House wieder zurück, der Speaker wird gewählt. Und der Blackrod muss hin und her laufen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil eben die Institution König und Institution Parlament so strikt getrennt sind. Und der König dürfte also nicht selbst an die Tür klopfen, weil er soll ja keinen Einfluss auf das Parlament nehmen. Also macht Blackrod das. Und dann wurde der Speaker of the House gewählt, Lindsay Hoyle, und der wird dann traditionell zu seinem Sitz gezerrt und wehrt sich, weil in der Vergangenheit beziehungsweise auch heute noch, er eben die Ansichten der Abgeordneten gegenüber dem Monarchen vertreten muss. Und früher hätte der Monarchen auch mal einen Kopf kürzer machen können, wenn er nicht damit einverstanden gewesen wäre. Das war sehr witzig anzuschauen.
Die Gefahr besteht heute nicht mehr. Was passiert denn jetzt auch noch in den Tagen eben nach dieser ersten Sitzung? Es werden ja alle vereidigt. Was gibt es denn da für Besonderheiten?
Man kann auch noch in seiner eigenen Sprache vereidigt werden, zusätzlich zum Englisch. Und man kann auf die Bibel, auf den Koran schwören oder so wie Keir Starmer auf gar nichts. Mhm. Und es dauert eine ganze Weile.
650 sind ja auch eine ganze Menge. Und ein Fernsehsender hat ja eingefangen, wie Corbyn, der ehemalige Labour-Chef, anstand und sagte, so was Albernes hier. Der fand also diese ganze Tradition und selbst dieses Einschwören, das war ihm offenbar lästig.
Und du hast es schon gesagt, also eine große Vielfalt an, wie man diesen Schwur ablegen will, mit Glaubensbekenntnis oder ohne. Und ich habe einen Abgeordneten gesehen, der antimonarchisch ist. Und es ist verpflichtend, dass man auf den König schwört, also dem König seine Treue schwört. Und der hat einen interessanten Move gemacht. Der hat gesagt, ich möchte hier erklären, dass ich die Monarchie ablehne und auf den Tag hinarbeite, an dem es dieses Land eine Republik werden wird. Und jetzt lege ich bis dahin den Schwur auf den König ab, weil wenn er das nicht getan hätte er eben nicht ins Amt gehen können.
Sehr geschickt.
Die ersten inhaltlichen Dinge hat uns natürlich die Labour Party auch schon schnell präsentiert. Und da ist der Druck ja auch enorm groß, Erfolge zu zeigen in verschiedenen Lebensbereichen, dass die Menschen merken, dass sich etwas ändert. Mit Change hat Keir Starmer ja auch seinen Wahlkampf überschrieben. Franziska, du hast auch die erste Rede von Finanzministerin Rachel Reeves verfolgt. Was sind denn da die Schwerpunkte, die sie ausgegeben hat?
Ja, Reeves hat, könnte man vielleicht sagen, einen der unglücklichsten, wenn nicht den unglücklichsten Ministerposten, weil sie irgendwie die Quadratur des Kreises vollbringen muss und dieses Land, das auf einem riesigen Schuldenberg sitzt und gleichzeitig enorme Ausgabenbedarfe hat, sie muss die Wirtschaft ankurbeln. Und sie hat jetzt die ersten Pläne vorgestellt, darunter drei ganz konkrete, und denen kann man so die Überschrift geben, Planungs- und Baurecht entschlacken. Also große Infrastrukturentscheidungen sollen in Zukunft auf nationaler statt auf lokaler Ebene getroffen werden. Es soll wieder verpflichtende Ziele für den Neubau geben. Die sind nämlich in der Vergangenheit gerissen worden. Und sehr strenge Auflagen für die Onshore-Windfarmen sind gekippt worden. Und der Gedanke dahinter ist, wenn wir mehr bauen, haben wir natürlich mehr Jobs und es gibt mehr Geld und mehr Wohnungen heißt auch, die Mieten sinken und die Leute haben wieder mehr Geld zur Verfügung. Aber es ist natürlich ein Vorgehen, mit dem sie sich potenziell bei den Kommunen unbeliebt machen kann. Und eine Reporterin fragte sie dann auch, ist das jetzt eine Kriegserklärung an die NIMBYs, an die Not in my backyard People, die wir ja auch aus Deutschland gut kennen. Und Rachel Reeves hat dann sehr hart gesagt, also wenn wir so weitermachen, machen wir halt so weiter. Muss eben was passieren. Und jetzt ist natürlich spannend, wann wird es tatsächlich diese Investitionen geben? Passiert das noch in dieser Legislaturperiode? Geht dieser Plan auch rechtlich auf? Kann man das wirklich alles so gegen vielleicht den Willen von Anwohnern und Kommunen umsetzen? Aber sie hat auch ein paar konkrete Sachen direkt durchgewunken, nämlich 14.000 Wohnungen. Das sind Bauprojekte, die noch so im Flaschenhals festhingen.
Ja. Und anderes Thema, Gefängnisse, Sven. Da will die neue Justizministerin zum ersten Mal, eine Muslima übrigens, auch schnell handeln.
Ja, das ist ein sehr heikles Thema, weil die Gefängnisse kurz vor dem Kapazitätsende stehen, also dass gar keine Verurteilten mehr in diese Gefängnisse gehen können. Und eine unpopuläre Maßnahme ist, dass man sagt, okay, dann werden Menschen, die im Gefängnis sind und ihre Zeit eigentlich noch nicht abgesessen haben, vorzeitig entlassen, um dort dann erstmal Luft zu schaffen. Weil was natürlich nicht möglich ist, ist ganz schnell nochmal neue Gefängnisse zu bauen. Es braucht halt eine schnelle Lösung. Das war auch so ein kleiner Test für die Labour-Regierung, weil dann natürlich sofort der Vorwurf kam, okay, ihr nehmt das also mit der Kriminalität nicht so ernst, ihr seid da einfach zu schwach, ihr lasst jetzt irgendwie Kriminelle wieder zurück auf die Straße. Das war dann schon spannend zu sehen, wie Labour sich da an der Stelle verhalten hat, weil sie bisher in den vergangenen Tagen ja noch sehr von dieser Wahl profitieren konnten, ganz viel mit Ankündigungen noch arbeiten konnten und im Prinzip so eine Mini-Vision aufstellen konnten, was sie jetzt mit dem Land vorhaben. Und da war was ganz Konkretes und da waren sie schon dann wieder in so einem kleinen Streit drin. Ja, schwieriges Thema an der Stelle, gleich damit umzugehen.
Und dann eine Schlagzeile, Ruanda ist Schnee von gestern. Also die Idee der konservativen Regierung, dass sie ja Menschen, die in Booten illegal nach Großbritannien eingereist sind, nach Ruanda abschieben wollten, um ja sie loszuwerden. Und da hatte Keir Starmer schon im Wahlkampf immer gesagt, dass eine Labour-Regierung das nicht weitermachen würde. Und dann schrieb bei X der ehemalige Außenminister, also jetzt nicht der letzte, sondern der Vorvorgänger James Cleverly, ich hoffe, sie haben in Ruanda vorher Bescheid gesagt, dass sie den Deal knicken. Und Ruanda hat das jetzt nicht aus der Zeitung erfahren, so wie wir das aus der Zeitung erfahren haben. Wie ordnet ihr diesen Schachzug ein?
Naja, ich glaube, dass Keir Starmer ja immer schon klar gemacht hat, dass er keine, wie er das genannt hat, Gimmicks haben möchte. Also so eine Art von Symbolpolitik. Da kommen dann Menschen mit den Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien und dann müssen die im Prinzip fürchten, sofort nach Ruanda abgeschoben zu werden. Wenn man dahinter guckt, dann weiß man, dass die Zahlen derjenigen, die dann nach Ruanda wirklich geschickt werden, sehr wenige sind und dass das am Ende keine Politik ist, die richtig Konsequenzen, Auswirkungen hat und eine Art von Lösung dann anbieten. Und Keir Starmer, das ist, scheint ja eines seiner Grundprinzipien zu sein, möchte halt diese Art von Spielchen nicht spielen, sondern möchte eine Politik machen, die dann auch quasi richtige Lösungen am Ende präsentieren kann. Und von daher war es für ihn nur folgerichtig, dieses Programm dann auch zu canceln. Mit der Konsequenz, dass das 300 Millionen Pfund schon gekostet hat. Für im Prinzip nicht einen einzigen Flüchtling, der nach Ruanda geschickt worden ist. Also sehr viel Geld verbrannt. Das steht natürlich dann auch im Prinzip jetzt erstmal auf seiner Habenseite, dass er ordentlich da Geld verbrannt hat. Und spannend wird natürlich zu sehen sein, was er denn tatsächlich jetzt an Maßnahmen dann einführt, um eine richtig konkrete Politik auch zu machen. Es gibt ja wahnsinnig viele Asylanträge in Großbritannien, die einfach nicht bearbeitet werden, wo einfach der Status von sehr, sehr vielen Flüchtlingen unklar ist. Das ist einer seiner Anknüpfungspunkte, wo er sagt, wir müssen da einfach schneller werden, damit auch klar ist, ob man die Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückschickt oder ob man ihnen Asyl gewährt. Eines der wichtigen Tests, die er in seiner Regierungszeit zu erledigen hat.
Also er will das Geld, das eingespart wird, dadurch, dass Ruanda gestrichen wird, reinvestieren, um mehr Menschen in den Verwaltungen einzustellen, um eben diesen Flaschenhals an Asylanträgen abzuarbeiten. Mhm. Und er will gleichzeitig viel, viel mehr Polizei und Intelligence Officers einstellen, die gegen Schleuserbanden vorgehen.
Was habt ihr in Sachen Außenpolitik sonst wahrgenommen? Also es war natürlich ein Glücksfall, dass Starmer gleich in seiner ersten Arbeitswoche den NATO-Gipfel in Washington hat, wo er alle großen Regierungschefs schon mal trifft. Aber auch der Außenminister ist gleich am ersten Tag losgeflogen. Wie empfindet ihr das?
Ganz große Schamoffensive von der Labour-Regierung. So viele Besuche in kürzester Zeit und immer mit der Botschaft verbunden, dass man die neue britische Regierung, die Labour-Regierung, als Partner sehen kann künftig wieder, dass sie auf Annäherung setzt, auf Zusammenarbeit, den Brexit jetzt nicht umkehrt, sondern der wird bleiben. Das hat die Labour-Regierung und Keir Starmer ja auch immer klar gemacht. Aber dass es schon auch gewünscht ist, wieder partnerschaftlich zu agieren. Und das haben sie sehr deutlich gemacht, nicht nur Keir Starmer, sondern auch der Außenminister in den ersten Tagen. war schon sehr viel, ungewöhnlich viel für die ersten Tage einer Regierung. Mhm.
Und wir sind gespannt auch, ja, du hast es schon angesprochen, in Sachen EU, habe ich jetzt eben auch noch im Ohr Tom Baldwin, den Biografen von Keir Starmer, der ihn auch sehr gut kennt, der mit ihm auch befreundet ist, also tatsächlich auch Einblicke in sein Leben hat. Es gibt ja das Zitat von Keir Starmer, dass er gesagt hat, solange ich lebe, werden wir nicht in die EU zurückkehren. Und Tom Baldwin sagte, dieses Zitat hätte in früheren Versionen noch geheißen, in der ersten Legislaturperiode werden wir nicht in die EU zurückkehren. Also man kann sich die Frage stellen, ob sich dieser Zeitraum vielleicht irgendwie noch verändert. Aber ich glaube auch, es werden erstmal pragmatische Deals getroffen, wo immer das geht. Und das sagte Baldwin auch, wollen die uns denn überhaupt zurück? Also bei uns ist das ein Big Deal jetzt, was die Folgen des Brexit sind, aber die EU zuckt die Schultern und sagt, gut, ja, ihr seid halt weg, ne?
Genau.
Ja, wir haben ja auch immer einen kleinen Kulturblock gerne mal hier bei uns im Podcast. Und da geht es heute auch ein bisschen um die Wahl, und zwar um eine Berufsgruppe, die durch die Wahl ein bisschen in die Bredouille geraten ist, und zwar Comedians. Also die konnten ja unter den Tories mit dem Wahnsinn von Partygate bis Liz Truss immer aus dem Vollen schöpfen. Und wenn Labour jetzt halbwegs seriös vor sich hin regiert, dann geht da ein bisschen der Stoff aus. Ich war am Wochenende leider bei strömendem Regen beim Idler Festival in Fentonhouse in Hampstead. Das ist so ein intellektuelles Gartenfest für den gepflegten Müßiggang. Also The Idler ist auch so eine Zeitschrift, die sich mit Müßiggang beschäftigt. Und da ist Rosie Holt interviewt worden. Und Rosie Holt ist eine Comedienne, die sich in den sozialen Medien als konservative Abgeordnete ausgibt und eben in komischer Weise immer die Konservativen verteidigt. Und darum wird sie natürlich auch ab und zu mal auch von Zeitungen mit einer echten Abgeordneten verwechselt, die dann so, also ist ja unglaublich, was die Rosie Holt gesagt hat. Und hören wir mal rein in die Figur Rosie Holt, was sie zu Partygate sagt, also den Partys mit Käse und Wein im Regierungssitz 10 Downing Street während des Lockdowns. Sie sagt, da hätten ja gar nicht so viele Leute gelogen, vielleicht ein, zwei Premierminister oder so.
I don't think that was very many people. I think that was, you know, one or two prime ministers. And it wasn't a lie. It was a very difficult time. We were all working hard. I was like everyone else. I was in lockdown in my bubble of about 45 people. And we were working hard with our wine and cheese. And I think it's actually pretty low of you, actually, to imply that we weren't working hard. We were working very hard.
Also alle haben hart gearbeitet, ich in meiner Bubble mit 45 Leuten ungefähr, und ich finde es eben sehr niederträchtig von Ihnen, sagt sie zu der Interviewerin, dass Sie meinen, wir hätten nicht hart gearbeitet.
Ja, und was sagt Rosie Holt jetzt zu der neuen Labour-Regierung?
Ja, also als sie dann aus ihrer Persona, also der Abgeordneten, rausgeschlüpft ist, da hat sie tatsächlich gesagt, wie schwer das jetzt für sie ist.
Well, I'll try, but I mean, I'm so happy that Labour are in, I have to say. I mean, I just thought the Conservative government was so horrendously awful. So I feel really optimistic about Labour at the moment. As soon as they do something awful, then I will be ready on them.
Yeah. Also sie hat sich so sehr über den Labour-Sieg gefreut und die Konservativen waren so furchtbar, dass sie jetzt bei Labour erstmal sehr optimistisch ist. Aber sobald die Mist bauen, wird sie auch den natürlich aufspießen. Und Rosie Holt hat schon einen ersten Schritt unternommen, um dafür bereit zu sein, in der Wahlnacht gegen 5 Uhr morgens, als Labour-Sieg feststand, da hat sich ihr Gewissen gemeldet und sie ist von den Konservativen zu Labour übergelaufen.
I crossed the floor to Labour on Friday. Suddenly occurred to me, well, no, it didn't suddenly occur to me. I gave great consideration to the fact that actually the Conservatives no longer reflected my views and Labour, which was much closer to my heart. And this realization happened at about sort of around 5 a.m. on Friday morning.
Also sie habe dann nach reiflicher Überlegung gemerkt, dass Labour jetzt doch eher ihre Herzenspartei ist. Und wir sind gespannt, ob Rosie Holt jetzt MP für Labour künftig noch politische Fehltritte findet, über die sie sich lustig machen kann. Zumindest hat sie sich jetzt auch schon wieder darüber lustig gemacht, dass eben noch schnell immer der Floor gecrossed wurde vor den Wahlen. Also da gab es ja eine ganze Reihe von Abgeordneten, die dann schnell noch in eine andere Partei geschlüpft sind. Wir werden das weiter im Blick behalten. Und das war es auch schon wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns auch schreiben an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen
Franziska Hoppen,
Sven Lohmann
und Gabi Biesinger. Tschüss. Tschüss.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt es eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.